Einen guten Morgen im Jahr der Stille. Aber offensichtlich haben nicht alle die Ruhe weg. Der Zappel Philipp offensichtlich nicht. Irgendetwas lässt ihn zappeln. Wir erfahren eigentlich nie, warum. Aber am Ende ist er still. Das haben wir gesehen. Aber ob das die Stille ist, die uns für dieses Jahr auch verheißen ist, weiß ich nicht. Wir schauen einmal. Ich möchte an diesem Sonntag, auch am nächsten Sonntag, etwas zu dem Jahr der Stille sagen und vielleicht mit einem Text heute beginnen, den man nicht sofort mit dem Jahr der Stille in Verbindung bringt, aber ich versuch's mal in den nächsten Minuten dann, uns darauf zu bringen. Wie finden wir Stille in diesem Jahr der Stille? Ich lese uns aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 3, die Verse 1 bis 17. Von der Taufe Jesu ist das in manchen Bibeln überschrieben. Von daher denke ich auch ein nicht ganz unbekannter Text. Matthäus schreibt: In dieser Zeit fing Johannes der Täufer an, in der judäischen Wüste zu predigen. Er rief: Kehrt um zu Gott, denn jetzt beginnt seine neue Welt. Der Prophet Jesaja hatte die Aufgabe des Johannes so beschrieben: Ein Bote wird in der Wüste rufen, macht den Weg frei für den Herrn, räumt alle Hindernisse weg. Johannes trug ein aus Kamelhaar gewebtes Gewand, das von einem Lederriemen zusammengehalten wurde. Also ähnlich wie ich, oder? Er ernährte sich von Heuschrecken und wildem Honig. Viele Menschen aus Jerusalem, aus dem Jordantal und aus der ganzen Provinz Judäa kamen zu ihm. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich von ihm im Jordan taufen. Als er aber sah, dass auch viele Pharisäer und Sadduzäer kamen, um sich taufen zu lassen, wies er sie ab. Ihr Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, dass ihr dem kommenden Gericht Gottes entrinnen werdet? Zeigt erst einmal durch Taten, dass ihr wirklich zu Gott umkehren wollt. Bildet euch nur nicht ein, ihr könntet euch damit herausreden, Abraham ist unser Vater. Ich sage euch, Gott kann selbst aus diesen Steinen hier Nachkommen Abrahams hervorbringen. Schon ist die Axt erhoben, um die Bäume an der Wurzel abzuschlagen. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Wer umkehrt zu Gott, den taufe ich mit Wasser. Aber nach mir wird einer kommen, der viel mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe nachzutragen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schon hat er die Schaufel in seiner Hand, mit der er die Spreu vom Weizen trennt. Den Weizen wird er in seine Scheune bringen, die Spreu aber wird er verbrennen und niemand kann dieses Feuer löschen. Auch Jesus kam aus seiner Heimat in Galiläa an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Aber Johannes versuchte, ihn davon abzubringen. Ich müsste eigentlich von dir getauft werden und du kommst zu mir? Jesus erwiderte: Lass es so geschehen, denn wir müssen alles tun, was Gott will. Da gab Johannes nach. Gleich nach der Taufe stieg Jesus wieder aus dem Wasser. Der Himmel öffnete sich über ihm und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel: Dies ist mein geliebter Sohn, der meine ganze Freude ist. Ein Jahr der Stille. Das könnte gedacht sein als ein Jahr der äußerlichen Ruhe. Gestern ist Schnee gefallen, liegt immer noch, sagte meine Tochter, eine meiner Töchter zu mir: Kann es sein, dass durch den Schnee irgendwie alles stiller geworden ist? Und meine Frau und ich, wir haben uns da übereinstimmend angeschaut und haben gesagt: Ja, du, das stimmt, der Schnee sorgt irgendwie dafür, alles ist so ein bisschen wie in Watte gepackt. Alles wird stiller. Die Autos waren nicht mehr so zu hören, die Schritte sind nicht mehr so zu hören. Alles ist wie gedämpft oder gedämmt. Das könnte damit gemeint sein, so ein Jahr der Stille. Und dann würden wir an der Stelle Schluss machen, würden sagen, lasst uns mal einen schönen Spaziergang in aller Stille und Ruhe so durch die Schneelandschaft machen. Wäre jetzt Schluss. Aber das ist nicht gemeint. Es ist auch nicht gemeint, dass wir in diesem Jahr der Stille uns schlicht und einfach zurückziehen und sagen, ich brauche mal meine Ruhe. Oder eben, obwohl wir das getan haben, im Kirchenvorstand gesagt haben, mit Blick auf dieses Jahr der Stille, ja, es ist Fußball-Weltmeisterschaft und ja, wir haben tolle Zeiten hier erlebt bei der letzten Fußball-Weltmeisterschaft, eine Europameisterschaft, aber wir reduzieren mal das Programm und sagen, ja, der Stille und Fußball-Weltmeisterschaft und jubeln und schreien, das passt so nicht. Also wir haben das auf jeden Fall abgesagt, das da im großen Stil zu veranstalten in diesem Jahr. Aber das langt ja noch nicht. Also sicherlich, äußere Ruhe und Stille zu erleben, das tut auch mal gut. Von daher darf auch jeder heute noch durch den Schnee spazieren gehen. Aber was mit dem Jahr der Stille gemeint ist, ist mehr. Es ist eben das, was dieser Zappel-Philipp offensichtlich nicht hatte. So eine innere Ruhe, eine Stille in mir. Wie wird das still in mir? Schauen wir nochmal auf einzelne Verse. Matthäus 3, Vers 3, das ist eigentlich Jesaja, der da zitiert wird. Ein Bote wird in der Wüste rufen, macht den Weg frei für den Herrn, räumt alle Hindernisse weg. Plakativ gesagt, mein erster Punkt, das Jahr der Stille beginnt, wo ich meine Schuld einräume und ausräume. Kehrt um zu Gott, das ist die Botschaft von Johannes dem Täufer. Und das ist auch die Botschaft für den modernen Menschen, wie er Ruhe findet. Kehr um zu Gott. Nun reicht es offensichtlich nicht, einfach nur diesen Appell hineinzurufen, auch nicht in den Kirchenraum hineinzurufen. Johannes der Täufer hat sich das zu eigen gemacht, was Jesaja da formuliert hat. Macht den Weg frei für den Herrn. Macht den Weg frei für den Herrn. Und das hieß eben im Klartext, bekenne deine Sünden. Bekenne deine Sünden. Das ist die Erfahrung. Damals, aber auch heute, wo ich mich zu meinen Sünden bekenne, da gehe ich den Schritt auf eine innere Stille zu. Seelenruhe ist ein schönes Wort. Seelenruhe. Die zu spüren. Und eben zu spüren in dem Moment, wo ich mich zu meinen Sünden bekenne. Meine Sünden bekenne. Derselbe Jesaja hat im 50. Kapitel im Auftrag Gottes gerufen, da spricht quasi Gott, ihr werft mir vor, ich hätte Israel, eure Mutter, verstoßen und mich von ihr getrennt. Wo ist dann die Scheidungsurkunde? Ihr klagt, ich hätte euch als Sklaven verkauft, um meinem Gläubiger die Schulden zu bezahlen. Doch wer ist denn dieser Gläubiger? All euer Elend habt ihr selbst verursacht. Wegen eurer eigenen Schuld wurdet ihr verkauft. Und weil ihr mich verlassen habt, habe ich eure Mutter verstoßen. Warum war kein Mensch da, als ich zu euch kam? Warum erhielt ich keine Antwort, als ich euch rief? Meint ihr, ich könnte euch nicht befreien? Ihr denkt wohl, ich sei zu schwach, um euch zu helfen. Macht den Weg frei für den Herrn. Das Jahr der Stille beginnt, wo ich meine Schuld einräume und ausräume. Und das heißt dann, Matthäus 3, Vers 6, sie bekannten ihre Sünden und ließen sich von ihm im Jordan taufen. Das ist ein zweiter Punkt. Das Jahr der Stille beginnt, wo ich in meiner Taufe Gottes Barmherzigkeit entdecke. Nun, wenn ich das jetzt sagen würde, so in diesem Sinne, lasst euch taufen, dann würden wahrscheinlich doch die allermeisten sagen, halt. Ich bin doch schon längst getauft. Als Kind haben mich meine Eltern zur Taufe gebracht. Ich habe das schwarz auf weiß, ich habe das auch schwarz auf weiß. Es gibt so ein schönes Foto von mir, von meiner Taufe. Und ein Teddybär ist noch mit auf dem Bild darauf. Und ja, könnte ich doch so sagen, ich bin getauft. In der Bibel ist der getauft, der auch glaubt, was Gott verheißt, was Gott verspricht. In der Apostelgeschichte ist oft vom Taufen die Rede. In Apostelgeschichte 2 ist es Petrus, der einlädt, sich taufen zu lassen. Er sagt das auch so ähnlich, wie es Johannes der Täufer gesagt hat. Es heißt da, Apostelgeschichte 2, Vers 40, Petrus sprach noch lange mit ihnen, also dem Volk Israel dort, und forderte sie eindringlich auf, lasst euch retten vor dem Gericht Gottes, das über diese gottlose Generation hereinbrechen wird. Und es heißt dann in Vers 41, viele Zuhörer glaubten, was Petrus ihnen sagte, und ließen sich taufen. Die glaubten, und dann ließen sie sich taufen. Getauft ist, wer wirklich bekennen kann, Jesus, du bist der Christus. Jesus, du bist mein Herr, mein Retter. Ein Teddybär ist auf dem nächsten Bild zu sehen. Das ist nicht mein Teddybär, aber so ähnlich sah er aus, der Teddybär, den ich damals zu meiner Taufe geschenkt bekam. Aber es ist die Frage, wer ist Jesus? Er kann beides sein. Er kann mein Retter sein, er kann mein Richter sein. Weder Johannes der Täufer noch Petrus verschweigt es, dass Gott beides sein kann. Aber er will mein Retter sein. Aber es braucht dazu mein Bekenntnis zu Jesus. Und weil das so ist, gehört eben dazu auch zu der Praxis der Kindertaufe das, was wir, Gott sei Dank, in dieser Gemeinde auch praktizieren. Es braucht Glaubenskurse und dazu zähle ich einmal den Konfirmandenunterricht. Da soll den Konfirmanden deutlich werden, Jesus kann beides sein, Retter oder Richter. Es kommt auf dein Bekenntnis an. Dazu zähle ich auch unseren Tor zur Bibel, der jetzt seit 2 Wochen läuft und noch 6 weitere Wochen laufen wird. Dazu zähle ich auch das, was in der Jugend, gibt es auch einen Kurs, der nennt sich G12. Oder auch einen Kurs, den wir im Moment auch etwas näher betrachten. Vielleicht führt es auch dahin, dass auch dieser Kurs in unserer Gemeinde eingeführt wird. Ein Kurs mit dem Titel Endlich Leben. Das könnte ja auch eine Hoffnung sein für uns für dieses Jahr. Endlich Leben. Spannend ist, was dann in Matthäus 3, Vers 7 steht. Da heißt es nämlich, als er, also Johannes der Täufer, sah, dass auch viele Pharisäer und Sadduzäer kamen, um sich taufen zu lassen, wies er sie ab. Das ist doch ungeheuerlich, oder? Ich meine, würden wir nicht sagen, Gottes Liebe gilt doch allen Menschen? Gilt sie da nicht auch den Pharisäern und Sadduzäern, die sich aufgemacht haben, um von Jerusalem an den Jordan zu kommen und sich dort taufen zu lassen? Aber Johannes, er war ja nicht nur ein Täufer, sondern er war auch ein Prophet und offensichtlich hat er noch mehr gesehen, als vor unseren menschlichen Augen sichtbar ist. Und er hat in diesen Männern, in diesen Pharisäern und Sadduzäern eine Haltung erkannt, eine Haltung, von der er sagt, die macht euch, oder die lässt euch nicht wirklich zu dem vordringen, was die Taufe euch sagen möchte. Die Pharisäer, sie werden von Matthäus oft als die Heuchler bezeichnet. Und die Sadduzäer, das ist die Priester-Aristokratie gewesen. Das waren die Patrizierfamilien Jerusalems. Dazu gehörte auch der Landadel in Judäa. offensichtlich alles keine guten Voraussetzungen, um vor Gott klein zu werden, um vor Gott die Sünden zu bekennen. Und dann fällt noch auf, dass es diese Gruppen waren, die Pharisäer und Sadduzäer, die sich vor Johannes, dem Täufer, aber zu Abraham bekannten. Und Johannes sagt das so: Ich weiß, ihr würdet euch gerne auf Abraham berufen, aber Johannes lässt sich weder von Namen noch von Titeln beeindrucken. Kann es sein, und das wäre mein dritter Punkt, dass wir aufhören müssen, uns selbst zu beschwichtigen: Ich bin doch Mitglied in der Kirche. Ich bin doch getauft und ich gehe doch sonntags zur Kirche. Was zählt, ist allein die Umkehr zu Gott. Ein Paulus kann sagen, das ist im Philipperbrief Kapitel 3 nachzulesen: Ich könnte mich mit größerem Recht als manch anderer auf Vorzüge berufen, wenn es wirklich auf die Beschneidung ankäme. Ich wurde 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten, wie es das Gesetz vorschreibt. Ich stamme aus dem Volk Israel und sogar aus dem Stamm Benjamin. Von Geburt an bin ich Hebräer, wie schon alle meine Vorfahren. Außerdem gehörte ich zu den Pharisäern, der Gruppe, die am strengsten darauf achtet, dass Gottes Gesetz eingehalten wird. Und dann fährt er fort und sagt in Vers 7, Philipper 3, Vers 7, aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Und dann sagt er in Vers 10, Philipper 3, Vers 10, können wir hier mitlesen: Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Um Christus allein geht es mir. Offensichtlich hatten die Pharisäer und Sadduzäer noch irgendwie etwas anderes im Schilde, als sie da am Jordan bei Johannes dem Täufer auftauchte. Paulus hat nichts anderes im Schilde geführt. Um Christus allein geht es mir. Ein kleiner Tipp: Solch ein Bibelvers kann ja zu einem Begleiter werden in diesem neuen Jahr, in diesem Jahr der Stille. Dass man diesen Vers immer wieder vornimmt und sagt: Ja, könnte das auch meine Agenda sein für dieses Jahr der Stille? Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser, heißt es in dieser Übersetzung, ihn will ich immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Da hat man ein Jahresprogramm vor sich, ein Vers, der uns ganz persönlich begleiten könnte in diesem Jahr der Stille. Weiterer Gedanke: Dass die Sünder in Scharen kamen, das war wenig überraschend. Vielleicht war es auch für Johannes nicht überraschend, dass die Pharisäer und Sadduzäer plötzlich auftauchten, aber was ihn wirklich überrascht hat, war, dass plötzlich Jesus selbst vor ihm steht und getauft werden möchte. Du von mir getauft? Nein, das muss doch andersherum sein. Du musst mich taufen, oder? Aber Jesus wusste, was er tat. Jesus wusste, was er tat. Wir hören davon in Matthäus 3, Vers 16 folgende. Da schreibt Matthäus: Gleich nach der Taufe stieg Jesus wieder aus dem Wasser. Der Himmel öffnete sich über ihm und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel: Dies ist mein geliebter Sohn, der meine ganze Freude ist. Jesus wusste, was er tat, als er da vor Johannes auftauchte, weil er wusste, diese Taufe wird der Ort, an dem ich mich zu Gott bekenne und Gott sich zu mir bekennt. Das war wichtig für Jesus. Das hat ihm die Kraft verliehen für seinen weiteren Lebens- und Leidensweg, zu wissen: Nicht nur ich habe mich zu Gott bekannt, sondern Gott hat sich zu mir bekannt. Das brauchte Jesus. Das hat ihm die innere Ruhe, die innere Kraft gegeben, die ihn so oft ausgezeichnet hat in Begegnungen mit Menschen, dass eine Stille von ihm ausging, weil er dort in der Stille seiner Taufe Gottes Stimme gehört hat. Matthäus 3, Vers 17b, dies ist mein geliebter Sohn, der meine ganze Freude ist. Ein Jahr der Stille, eben auch dazu gedacht, zu hören, was Gott zu mir sagt. Es gibt mit diesem Bibelvers verbunden noch eine ganz persönliche Geschichte von mir. Die spielte im Predigerseminar in Friedberg. Das Bild ist auch hier zu sehen einmal. Heute ist es kein Predigerseminar mehr, wird anders genutzt von der Kirche. Aber damals, als ich dort am Predigerseminar war, zu Beginn meiner Zeit als Pfarrer, da hat einer meiner Professoren eines Tages zu mir gesagt, ich denke, es war damals auch, dass ich über diesen Text wohl gepredigt hatte. Wir mussten immer unsere Predigten dann einander vorstellen und dann wurde darüber ausgetauscht. Und dieser Professor sagte zu mir, können Sie diesen Vers, dies ist mein geliebter Sohn, der meine ganze Freude ist, können Sie das auch für sich gelten lassen? Dass Gott auch zu Ihnen sagt, so wie Markus das schreibt, du bist mein geliebter Sohn, der meine ganze Freude ist. Und da hat sich etwas in mir gesperrt. Einmal, dass ich gesagt oder zumindest gedacht habe, das hat Gott zu Jesus gesagt. Das wäre vermessen, auch nur zu denken, dass Gott das zu mir sagen würde. Der Professor hat nicht locker gelassen. Er hat gesagt, aber dann stellen Sie sich das mal vor, wie das wäre, wenn Gott nun wirklich Sie ansprechen würde und es Ihnen so zusprechen würde. Du bist mein geliebter Sohn. Oder auch sagen würde, indem er die Hand um meine Schulter legt, zu anderen sagen würde, dies ist mein geliebter Sohn. Man kann auch einsetzen, du bist meine geliebte Tochter. Dies ist meine geliebte Tochter. Und wie gesagt, der Professor sagte, stellen Sie sich das doch mal vor. Und dann habe ich gespürt, je mehr ich mir das mal vorstelle, nur mal vorstelle, dass mich das innerlich aufgewühlt hat, dass ich mit Tränen ringen musste, weil ich dachte, ja, wie wäre das, wenn das Gott wirklich so zu mir sagen würde. Im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 26, heißt es in der Tat, denn durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr nun alle zu Kindern Gottes geworden. Was mir der Professor damals sagen wollte, ist genau das, was hier steht. Vor Gott gilt nicht, was du tust oder vollbringst, sondern was du in seinen Augen bist. Hast du dich zu Jesus Christus bekannt, dann bist du seine geliebte Tochter, dann bist du sein geliebter Sohn. Vielleicht geht es dem einen oder anderen so heute Morgen auch hier, dass man sagt, das ist doch viel zu schön, um wahr zu sein. Aber das ist das Evangelium. Das ist Gottes Stimme. Darum geht es. In der Taufe. Und vielleicht kann das Jahr der Stille auch dazu helfen, noch einmal unsere eigene Taufe in den Blick zu nehmen und ein Ja zu dieser Taufe zu sagen. Und dann ganz neu dieses Ja Gottes auch zu hören, dass Jesus gehört hat und das auch mich immer noch bewegt, innerlich bewegt, wenn ich mir das durchbuchstabiere und ich spüre, wie davon Kraft ausgeht, wenn Gott mir das so zuspricht. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Und ich spüre auch, dass mir das Kraft und Ruhe verleiht, für meinen Lebensweg und ich ruhig und gelassen und still werden kann, was da auch kommen mag in diesem neuen Jahr. Weil es mir eine neue Identität verleiht, weil ich mich plötzlich ganz anders wahrnehmen kann, eben mit Gottes Augen wahrzunehmen vermag. Der Zappel Philipp am Ende noch einmal und die Frage, vielleicht mit einer neuen Identität vor Gott, vielleicht hätte er aufgehört zu zappeln und wäre still geworden am Küchentisch. Amen.